Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Ich bin Peter, ich bin 22 Jahre alt und ich will euch heute erzählen davon, wie ich Jesus kennengelernt und ihm mein Herz abgegeben habe. Und nun nicht anders kann, als nur für ihn zu leben. Wurde ich schon von Geburt an christlich erzogen, bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe so viel von Gott und seinem Wort gelernt und war schon früh sehr begeistert und leidenschaftlich für ihn unterwegs. Jedoch habe ich im Laufe meiner Kindheit viel Schmerz erlebt, auch in meiner Familie, da lief es nicht immer sehr gut. Meine Eltern sind getrennt und haben sich sehr viel gestritten. Mein Herz war oft sehr enttäuscht und verletzt von Menschen und hat sich nicht geliebt gefühlt, sodass ich auch irgendwann angefangen habe, Depressionen zu bekommen im jungen Alter, Selbstmordgedanken, dass ich angefangen habe, auch mit Pornografie meine Sehnsucht nach Liebe zu befriedigen und ja, einfach mir auch irgendwann eingestehen musste vor ein paar Jahren, dass ich diese Sachen auch auf Gott übertrage, dass ich nicht glauben kann, dass er das Beste für mich will und dass er mich wirklich liebt, dass ich ihm wirklich vertrauen kann, weil die Realität für mich so ganz anders aussah. Genau, und so habe ich das dann ihm vorgelegt und gesagt, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, aber ich kann dir gerade nicht vertrauen. Ich habe in der Welt versucht, mein eigenes Leben zu leben, irgendwie klarzukommen, auch wenn ich wenig Antrieb hatte und wenig Hoffnung. So lief das ein paar Jahre, dass ich versucht habe, irgendwie mein Leben aufzubauen, bis ich dann vor einem halben Jahr gesehen habe, dass in einem Urlaub in Frankreich eine Familie ein so herzliches, liebevolles Miteinander hatte, dass ich es nicht begreifen und verstehen konnte, warum, dass sie eine Beziehung zu Gott führten, die ich noch nie so zuvor gesehen habe und mir das gezeigt hat, ey, in dieser Familie ist irgendwas anderes. Ich möchte auch so leben können, in so einer Freiheit, in so einer Liebe. Und ich habe das vor Gott bekannt und gesagt, ey, Gott, ich habe nirgendwo mehr irgendwas, irgendeine Hoffnung und kann mich an nichts anderes wenden als zu dir. Du bist meine letzte Chance, meine letzte Hoffnung. Und bitte, auch wenn ich wenig Vertrauen habe, bitte hilf mir. Ich will dir glauben. Und ich habe angefangen, wieder in der Bibel zu lesen. Ich habe angefangen, zu ihm zu beten. Ich habe angefangen, ihn zu suchen in der Gemeinschaft der Kirche im Pott. Und es war wirklich wunderbar, wie stark er mein Herz bewegt hat und wie er mich zu Tränen gebracht hat, wo ich nach Jahren des Nichtweins endlich wieder weinen konnte, wo ich wirklich meine Trauer ihm abgeben konnte, wo er mich befreit hat von meinen Depressionen, von meiner Pornosucht, von meiner Traurigkeit, von meiner Untätigkeit. Und jetzt kann ich nicht anders, als ihn zu loben und zu preisen mit allem, was ich bin. Und für mein Lebensende bin ich ihm, bin ich ihm schuldig als Diener.
Ich bin Peter und ich vertraue Jesus.
Wow, stark, Peter. Vielen Dank für dein Zeugnis und herzlich willkommen auch von mir. Es ist eine Ehre, heute Morgen hier zu sein und zu euch sprechen zu dürfen. Und ich finde die Predigtserie richtig, richtig stark. Ich habe da mal eine Frage, denn ich glaube, dass viele von euch, ich auf jeden Fall, Fragen habe. Und wir haben ein Thema ausgewählt für heute Morgen von euch. Und zwar ist es die Frage, was ändert sich für mich, wenn ich mein Leben Jesus gebe? Relativ simpel, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen habe ich richtig Freude daran, mit euch da reinzugehen in das Thema. Was ändert sich für mich, wenn ich mein Leben Jesus gebe? Und ich finde es so schön, dass wir noch so nah an Ostern sind, weil wir viele Menschen getauft haben, die genau das gesagt haben. Ich will mein Leben Jesus geben. Und bevor ich jetzt richtig reingehe, möchte ich nochmal beten und möchte die Kraft des Heiligen Geistes anzapfen, dass er heute redet, nicht nur ich, sondern er durch mich. Und Jesus, danke dafür, dass wir heute in Freiheit hier sein dürfen und auf dich hören dürfen und das in Empfang nehmen dürfen, was du für uns heute Morgen vorbereitet hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du meine Worte gebrauchst und dass du heute zu unseren Herzen sprichst. Und dass wir verändert und näher an dir nach Hause gehen, als wir gekommen sind. In deinem heiligen Namen. Amen. Die meisten von euch, vermute ich, kennen dieses Gefühl, diese Entscheidung getroffen zu haben in ihrem Leben. Yes, ich will mit Jesus leben. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Ich glaube, sonst wären viele von euch heute nicht hier. irgendwann mal diese Entscheidung getroffen zu haben. Ja, ich will ein Leben mit Jesus leben. Ich habe Jesus kennengelernt. Jesus, du hast dich mir gezeigt. Ich habe dich erlebt in Wundern. Ich habe dich erlebt durch meine Familie, durch Freunde, die mich vielleicht jahrelang mit in den Gottesdienst geschleppt haben. Aber ich durfte erleben, dass du real bist. Ich habe viel von dir gelernt. Ich habe die Bibel gelesen. Viele von uns kennen das. Und wenn du denkst, bin ich jetzt falsch, weil ich das noch nicht erlebt habe, hey, vielleicht ist heute der Moment, an dem du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und wir haben 17 Menschen letzte Woche getauft. Und wir haben diesen Menschen diese Frage gestellt. Glaubst du an Jesus Christus? Ihr habt ja gesagt. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist? Und ihr habt mit ja geantwortet. Und wollt ihr den Rest des Lebens mit Jesus gehen? Ja. Und ich habe diese Entscheidung auch getroffen. Und genau das ist das Thema, worum es heute geht. Dass dieser Moment einmal da war oder vielleicht letzte Woche schon passiert ist. Und irgendwie erleben wir das, und ich sage es euch, wie es ist, auch ich erlebe das immer wieder neu, dass ich denke, okay, wie sieht mein Alltag tatsächlich aus? Wie ist der Unterschied ab dem Zeitpunkt, als ich mein Leben Jesus gegeben habe? Und auf einmal habe ich das Gefühl, ich bin zwar nach außen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich bekenne mich dafür, aber so oft passiert es, dass im Alltag so diese Euphorie, diese erste Liebe irgendwie so dahin geplätschert ist. Und ich habe das Gefühl, irgendwas ist verloren gegangen. Es ist ein elementares Thema bei uns Menschen, dass wir danach streben, etwas zu erreichen oder an irgendeinen Punkt zu kommen, zu sagen, ich habe einen Wunsch in meinem Herzen. Ich möchte, dass etwas verändert wird. Ich wünsche mir auch was Materielles. Ich wünsche mir, irgendwann mal dieses oder jenes Auto zu fahren. Ich wünsche mir das neue iPhone oder ich wünsche mir eine Beziehung, einen Partner an meiner Seite, der mir das gibt. Und wenn jemand mir dieses oder jenes gibt oder wenn ich irgendwann dieses oder jenes materielle Geschenk vor mir liegen habe, dann bin ich zufrieden, dann ist alles gut. Und wer kennt es? Man spart auf etwas, man kommt an den Punkt, wo man sich etwas kaufen kann oder wo man in eine Beziehung hineingeht, auf die man lange gewartet hat. Was passiert nach kurzer Zeit? Wir haben schon was Nächstes im Kopf. Wir haben den nächsten Wunsch. Wir sind nicht satt. Wir sind nicht zufrieden. Wer kennt das Problem? Ich kenne es. Und ich frage mich manchmal, woran es liegt. Aber ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass es tatsächlich ein Phänomen in der Psychologie dafür gibt. Und das benennt es auch ganz krass und sagt, die Psychologie spricht von der, einen Moment, ich muss kurz suchen, von dem Paradoxon der, es ist ein Paradoxon, also etwas, was eigentlich nicht zusammenpasst, dass ich eigentlich, mein Gehirn sagt mir, es ist nicht genug, es muss etwas Nächstes kommen, ich bin nie fertig. Und wisst ihr, wo das zum Problem wird? Es wird nicht zum Problem bei Dingen wie Geschenken oder materiellen Sachen. Ja, da kann es auch zum Problem werden. Aber ich glaube, was problematischer ist, in Beziehungen. Und es gibt zum einen die Beziehung, die wir als Menschen miteinander pflegen. Aber noch viel elementar wichtiger ist es in der Beziehung zu Jesus Christus. Dass da, wo wir sagen, hey Jesus, ich stehe hier, ob es im Taufbecken ist oder vielleicht auf der Couch der Eltern oder der Freunden, wo wir sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden von meinem Kopf und von meinem Herzen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Und auf einmal merken wir, ja, wie geht es jetzt weiter? Es muss ja irgendwie weitergehen. Und wir spüren, dass da eine Sehnsucht ist nach etwas und wir strecken uns nicht danach aus, Jesus näher zu kommen, sondern wir lassen uns ablenken. Wir merken, dass etwas verloren geht mit der Zeit. Und genauso ist es in Beziehungen. Ich habe das Bild der Ehe mitgebracht. Wenn ich meine Frau kennengelernt habe, vielleicht hast du schon einen Partner gefunden. Am Anfang sind Gefühle da, ist Euphorie da, es kribbelt im Bauch, es sind Schmetterlinge sind im Bauch und wir lassen uns von unseren Hormonen und von unseren Gefühlen lenken. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man auch merkt, es ist nicht nur die rosarote Brille. Oder ich nehme die rosarote Brille ab und auf einmal merke ich Charaktereigenschaften bei meinem Partner, wo ich mir denke, okay, das habe ich mir vielleicht nicht als Erstes ausgesucht. Aber trotzdem habe ich mich ja für ihn entschieden, für meinen Partner, für meine Frau, für deinen Mann. Und die ersten Gefühle gehen dorthin. Und dann frage ich mich, was passiert dann? Woran liegt es, dass es passiert? Und was muss ich tun? Jetzt habe ich es hier stehen, die Psychologie benennt dieses Phänomen das Paradoxon der menschlichen Psyche. Also es ist einfach etwas, was in unserem Gehirn stattfindet. Und ich möchte euch mit in eine biblische Geschichte hineinnehmen, wo Menschen genau das erlebt haben. Und ich finde es immer stark, die Bibel zu nehmen, weil das ist die Grundlage, an die wir glauben. Und ich habe eine Geschichte aus Johannes, dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Ich fasse das Ganze ein bisschen zusammen, weil es sonst sehr, sehr viel Text wäre. Wir haben im Johannes Kapitel 6 die Speisung der 5000 Menschen. Jesus hat Menschen versammelt und er hat nicht gesagt, Leute, kommt alle her, ich bin hier auf dem Berg XY, ich möchte zu euch reden. Nein, Jesus war früher unterwegs und die Menschen sind ihm nachgerannt. Sie wussten, das ist der versprochene Messias, das ist der Prophet, von dem schon das Alte Testament gesprochen hat. Wir haben letztens in der Evening School darüber gesprochen, richtig starkes Thema. Menschen sind Jesus nachgefolgt. Sie sind hinter ihm hergelaufen, weil sie von ihm lernen wollten, weil sie sich gesehnt haben nach einer Beziehung zu ihm. Sie wollten von ihm lernen. Sie hatten eine Euphorie in ihrem Herzen. Deswegen sind sie zu ihm gekommen. Und auf einmal kriegten sie Hunger. Und Jesus hat gemerkt, dass sie Hunger hatten. Was macht Jesus? Er nimmt ein paar Brote und er nimmt ein paar Fische, vermehrt das Ganze und macht sie satt. Und die Menschen haben Wunder erlebt und denken, boah, was für ein Gott. Und sie lebten wirklich in einer feuerentflammten Nachfolge mit Jesus. Sie sind ihm nachgefolgt im wahrsten Sinne des Wortes und haben erlebt, was für einen Unterschied es macht, mit ihm unterwegs zu sein. Johannes 6, Vers 14. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Die Menschen wussten, worum es geht. Es war ihnen völlig klar. Und sie haben gelebte Jüngerschaft gelebt. Also ganz konkret haben sie Jüngerschaft gelebt. Aber dann geht es weiter. In den Versen 25 bis 58 ist echt viel Text. Nehmt es gerne mit nach Hause. Johannes 6, Verse 25 bis 58 hat Jesus den Menschen erklärt, worum es ihm in erster Linie geht. Warum ist Jesus überhaupt auf diese Erde gekommen? Und er hat dieses Bild beschrieben, was ich, wenn man wirklich seinen Verstand ausschaltet, es schon komisch finden kann. Weil Jesus hat hier gesagt, ihr sollt meinen Leib essen und meinen Leib, mein Blut trinken. Und die Menschen haben es damals nicht verstanden. Sie haben nur gesehen, dass sie körperlich versorgt. Ich habe Hunger, also brauche ich Brot. Das war so das, was die Menschen gesehen haben. Und Jesus sagt, hey, ich gebe euch gerne dieses Wunder, um euch zu zeigen, was für eine Macht ich habe. Aber weißt du, wofür ich in erster Linie gekommen bin? Ich weiß jetzt schon, dass ich in ein paar Tagen oder ein paar Wochen ans Kreuz gehen werde, um für die Sünde der Mensch dieser Welt zu bezahlen. Und er hat diesen Ausspruch, den er da genannt hat, esst mein Leib und trinkt mein Blut, eine Symbolik, um den Menschen zu zeigen, ihr sollt Anteil haben an dem, was passieren soll. Ihr sollt Anteil haben an meinem Tod und an meiner Auferstehung, an meinem Leben. Und er hat den Menschen klargemacht, worum es ihm eigentlich geht. Johannes 6, Vers 53 bis 54. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Ganz klipp und klare Aussage. Weiter geht's. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Wenn wir Anteil haben, durch unser Bekenntnis, durch das Bekenntnis von euch 17 Täuflingen, die ihr letzte Woche das im Taufbecken bekannt habt, wird Jesus euch am Ende aller Tage wieder auferwecken. Wir werden in Ewigkeit bei ihm leben. Das ist seine Botschaft gewesen. Und die Folge in Johannes 6, Vers 60 war, empört sagten viele seiner Jünger, was der da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Und noch viel schlimmer in Johannes 6, Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger. Und das bitte lasst euch auf der Zunge zergehen. Nicht irgendwelche Menschen, viele seiner Jünger. Viele seiner Jünger zogen sich von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Das finde ich krass. Dieselben Menschen, die irgendwann eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, ihm nachzufolgen, so wie du das vielleicht getan hast, so wie ich das getan habe, kamen an den Punkt zu sagen, Jesus, da kann ich nicht mehr mitgehen. Oder ich will dir nicht mehr nachfolgen. Sie wandten sich von ihm ab. Was passiert hier? Ich finde es verrückt, dass das möglich ist. Aber ich erlebe das in meinem eigenen Leben genauso. Und das Problem ist, dass wir in einer Spannung leben in dieser Welt. In dieser Spannung, ich habe mit den Täuflingen das in Gesprächen auch versucht darzustellen. Was passiert nach der Taufe? Erlebe ich ein komplett anderes Leben? Verändert sich alles um 180 Grad? Denn wir sind einerseits Bürger des Himmelreichs durch unsere Entscheidung für Jesus Christus. Trotzdem bleiben wir auch noch Bürger dieser gefallenen Welt. und wir sind mit Sünde konfrontiert, wir sind mit Ablenkung konfrontiert und wir sind mit Dingen konfrontiert, die es uns schwer machen, gesunde Nachfolge und gesunde Jüngerschaft zu leben. Denn das ist für mich das Kernthema heute. Wie kann gesunde Nachfolge und Jüngerschaft aussehen? Und die Frage danach, was ändert sich nach der Entscheidung für ein Leben mit Jesus? Und ich möchte dir heute Morgen sagen, es ändert sich alles. Und vielleicht ist das wieder ein Paradoxon. Du denkst, du hast doch gerade was anderes gesagt. Ihr Lieben, es ändert sich alles. Es ändert sich alles mit der Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Die, die euch letzte Woche getauft habt, seid ihr am Dienstag zu einer anderen Arbeitsstelle gegangen? Mit Sicherheit nicht. Seid ihr nach Hause gegangen und ihr habt euch in einer anderen Wohnung wiedergefunden? Mit Sicherheit nicht. Und ihr seht auch optisch wahrscheinlich nicht komplett anders aus als vor der Taufe. Trotzdem verändert sich alles, weil es eine Sicht der Perspektive ist. Die Frage ist, mit welcher Perspektive sehe ich auf meine Bekehrung? Sehe ich nur diese äußeren Umstände oder sehe ich das, was Bestand hat von dem, was Jesus Christus hier sagt? Dieser Ewigkeitsgedanke, die Ewigkeitsperspektive. Und warum ändert sich alles? Weil deine Sünden dir vergeben sind. Deswegen ändert sich alles. Weil du ein geliebtes Kind Gottes bist, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Deswegen ändert sich alles. Weil du in Ewigkeit bei Jesus sein wirst und ewig leben wirst. Deswegen ändert sich alles. Es ist eine Beziehung, zu der Jesus uns eingeladen hat. Es ist wie eine Liebesbeziehung, wie ein Bund, den Jesus mit uns schließen möchte. Und weißt du, ein Bund ist ein Bund und der ist nicht mehr zu trennen. Da hat kein Mensch und kein Teufel mehr Anrecht drauf, den Bund, den du mit deinem Gott geschlossen hast, wieder zu trennen. Er hat Bestand. Und das möchte ich dir zusprechen. Dein Ja zu Jesus ist ein Bund, den niemand trennen kann. Und ich habe zwei Appelle für euch, weiß nicht, wie es richtig heißt. Das eine ist so ein bisschen der erhobene Zeigefinger. Und ich mag das eigentlich nicht, in Predigten so ein bisschen so düster rein oder rauszugehen, zu sagen, hier nur du. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Appellkernsatz der Predigt heute hören. Es bedeutet, Nachfolge kostet. Nachfolge kostet etwas. Ich kann nicht in eine Beziehung hineingehen, in eine Liebesbeziehung mit meiner Frau und sagen, hey, cool, wir haben einen Ring, daran erkennen wir uns. Und dann lasse ich mich zu Hause gehen wie der letzte Heuler. Und meine Frau geht daran zugrunde. Man schmunzelt jetzt ja über die Redewendung, aber es ist so, Beziehung kostet etwas. Lasst uns doch in Freunde investieren, lasst uns in Ehepartner, in meine Freundin, in deinen Freund investieren, weil es dir wert ist, weil sie es wert ist. Und deswegen investiere ich in meine Liebesbeziehung zu meinem Schöpfer, der für mich ans Kreuz gegangen ist, weil er mich liebt. Aber der zweite Kernsatz ist der Kernsatz der Ermutigung, der ist viel, viel schöner. Es ist immer möglich, leidenschaftliche Jüngerschaft zu leben. Es ist immer möglich. Und das ist das Coole an der Predigt heute. Wir müssen nicht nach Hause gehen, boah, was ist jetzt mein Part? Kriege ich den Karren überhaupt noch aus dem Mist gezogen? Hey, es ist immer möglich, leidenschaftliche Jüngerschaft zu leben. Und ich habe drei Tipps, die uns dabei helfen sollen, das zu tun. Und der erste Gedanke ist, identifiziere die Konkurrenz. Denn ich bin überzeugt davon, dass die Konkurrenz in unserer Welt so groß ist wie niemals zuvor. Und es gibt diesen Satz, den hat Johannes Hartl genannt, die größte Strategie des Teufels in unserer heutigen Zeit ist Ablenkung. Die größte Strategie des Teufels ist Ablenkung. Und wenn wir uns fragen, ich habe überhaupt gar keine Zeit, um jeden Tag stille Zeit zu machen oder um jeden Tag Gebetszeiten zu haben. Hey Freunde, sagen wir ehrlich, es ist ja einfach nicht der Fakt. Genauso, wenn ich sage, ich möchte mich mit Freunden treffen. Wir wollen eine gute Zeit haben, weil wir Freunde sind. Wir sind ja nicht Freunde, das ist ja was Beidseitiges und nicht was auf, ich möchte von einer Freundschaft profitieren, dann ist es mir nicht wert. Aber wenn ich wirklich eine wertvolle Beziehung pflegen möchte, dann muss ich dem Zeit einräumen. Aber der Teufel schafft es immer wieder, dass wir uns eine Hintertür aufhalten. Ja, willst du dich mit mir treffen, fragt vielleicht dein bester Freund und du musst erstmal abchecken, ob es nicht noch eine bessere Alternative gibt. Was kommt denn heute Abend im Fernsehen? Verpasse ich irgendwas? Könnte ich irgendwie zu kurz kommen? Macht der andere Freund vielleicht etwas, was attraktiver für mich ist? Und genauso ist es in der Beziehung zu Jesus. Wenn du die Family Group am Montagabend oder am Dienstagabend hast, ja, und dann kollidiert das vielleicht mit dem Champions League-Spiel. Geh zu deiner Family Group, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ihr wisst, was ich meine. Es ist, die Ablenkung ist so groß wie niemals zuvor. Es ist schwer und ich frage mich dann, warum fällt mir stille Zeit so schwer? Und ich könnte mich nicht hier hinstellen und sagen, hey, ich lese jeden Morgen um 6 eine halbe Stunde oder eine Stunde in der Bibel und danach bete ich noch 45 Minuten mein Gebetsbuch runter. Kann ich mich nicht hinstellen und ehrlich hier sagen. Sondern ich habe zu kämpfen damit, mir Zeiten einzuräumen, wo ich meine stille Zeit habe, wo ich meine Gebetszeiten habe, wo ich bewusste Zeit mit Gott habe. Das muss ich erkämpfen, weil die Alternativen und die Ablenkungen so groß sind. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wenn wir von Konkurrenz sprechen, irgendwie ist es total absurd, weil Jesus ist eigentlich konkurrenzlos. Aber es ist so leicht, das hier oben auszusprechen und sagen, hey, Jesus ist konkurrenzlos. Er ist es wert, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Aber die Wahrheit sieht einfach oft anders aus. Die Wahrheit sieht anders aus. Lass uns dann auf Adam und Eva schauen. Denen hat es an nichts gefehlt. Die hatten alles, was sie brauchten. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Bäumen, die voll mit Früchten waren, sie hatten. Sie haben in einer Beziehung mit in der Gegenwart Gottes gelebt, was für mich unvorstellbar war, in der Gegenwart Gottes zu leben. Was haben sie gemacht? Eine Aufgabe hatten sie, ess nicht von dem Baum. Was haben sie gemacht? Von dem Baum gegessen. Warum? Weil die Versuchung so groß ist, weil die Verlockung so groß ist. Dieses irgendwas in dem menschlichen Kopf, was Gott da reingelegt hat, ist irgendwie verselbstständigt sich manchmal und denkt, ich will es rausfinden, auch wenn ich weiß, es ist nicht gut für mich. Haben sie es getan. Sie haben sich von Gott abgewandt, weil die Versuchung da war. Und genauso gibt es diese Bereiche in unserem Leben, wo ich mich frage, wo ich dich heute Morgen frage, was ist so dein Baum der Versuchung? Was ist so der Punkt in deinem Leben, wo du merkst, immer wieder triggert mich das und immer wieder schafft dieser Punkt es dazu, dass ich meine Bibel auf dem Nachttisch liegen lasse, dass ich irgendwie doch ganz schnell aus dem Haus muss und nicht mehr schaffe, meine Hände zu falten. Du kannst auch beten, um deine Hände zu falten, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Was ist dein Baum, der es immer wieder schafft, dich von Gott wegzubringen? Und genauso gibt es dieses Beispiel in Markus 10, Vers 17 bis 31, wo es um den reichen Jüngling geht. Wo ein junger Mann, der an Gott geglaubt hat und Jesus begegnet ist, sagte, Herr Jesus, ich stelle mir es auch vor, das könnte heute jemand sein, der in die Kirche geht. Sagte, ich gehöre zu einer Kirche, ich glaube an dich, Jesus. Was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus gibt ihm die ehrlichste Antwort, die er ihm geben kann. Hey, du musst all deinen Besitz verkaufen und mir bedingungslos nachfolgen. Und warum hat er das gesagt? Nicht, weil der Mann nichts mehr besitzen sollte, weil er das Herz des Menschen haben wollte. Und der reiche Jüngling sich selbst ertappt, gemerkt hat, dass er sich ertappt gefühlt hat und denkt, mein Herz liegt viel mehr am Geld und ich kann mich nicht davon trennen, weil die Versuchung so groß ist. Und er ist traurig weggegangen. Und da war der Baum des reichen Jünglings, war sein Geld. Und ich glaube, wir alle kennen auch Bereiche in unserem Leben, die dazu führen, dass wir gestört werden in der Nachfolge, in der gesunden Jüngerschaft. Aber es gibt einen Weg daraus und ich brauche genauso Hilfe und ich muss selber so einen Weg gehen und ich hoffe, dass wir da zusammen und gemeinsam auch im Gebet vorankommen. Und das Zweite ist, Disziplin und Leidenschaft führen in veränderte Jüngerschaft. Disziplin und Leidenschaft. Das Wort Disziplin ist was ich gar nicht so cool finde. Meine Eltern sind heute nicht hier, deswegen kann ich da frei drüber sprechen, aber ich kenne diese Worte, vielleicht kennst du das auch. Junge, wenn du ein bisschen mehr Disziplin hättest, dann wäre die Mathearbeit auch besser gewesen. Oder gerade am Bezug auf Schule kenne ich dieses Wort sehr gut. Mit mehr Disziplin hättest du vielleicht mehr geschafft. Oder wir nehmen es sportlich, wenn du irgendeinen Sport nachgehst, mit mehr Disziplin wärst du vielleicht noch eine Liga höher gekommen. Das ist rückwirkend immer leicht zu sagen. Aber Disziplin hat was mit Arbeit zu tun. Disziplin hat etwas damit zu tun, ich muss mich dazu zwingen, etwas zu tun. Wenn ich keine Disziplin habe, komme ich nicht weiter. Und das Zweite ist das Wort Jüngerschaft. Und irgendwie, nicht Jüngerschaft, Leidenschaft. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass Disziplin und Leidenschaft irgendwie miteinander kollidieren. Wir haben wieder hier so ein Paradoxon. Das passt eigentlich nicht zusammen. Weil wenn ich etwas aus Disziplin tue, dann mache ich es, weil ich es tun muss. Weil ich sehe, wenn ich nichts tue, komme ich nicht weiter. Und das andere ist Leidenschaft. Hey, mein Herz springt hoch, wenn ich an diese Sache denke. Vielleicht ist es ein Fußballverein, vielleicht ist es dein Partner, der neben dir sitzt gerade. Du hast eine Leidenschaft dafür. Und es fällt dir überhaupt nicht leicht, in diese Leidenschaft zu investieren. Und das andere ist die Disziplin, wo ich mich zu etwas zwingen muss. Aber wisst ihr, wir verbinden das Ganze einfach. Wir fügen Disziplin und Leidenschaft zusammen. und merken auf einmal, aus einer Leidenschaft für etwas, und wir sprechen hier von Jesus Christus, von der Beziehung zu Jesus, aus der Leidenschaft zu Jesus Christus, wenn ich da jetzt noch Disziplin mit reinbringe, durch Rituale, die mir helfen, durch ja, Zeiten, wo ich mir Slots eintrage, genauso, ob, vielleicht trägst du den Eheabend ein, dass du dir sagst, ich will bewusst mir Zeiten eintragen, wo ich Zeit mit Gott habe. Durch Disziplin, und auf einmal kommt Disziplin und Leidenschaft zusammen, und ich bin davon überzeugt, dass da eine Power drin steckt, die wir erst später erleben werden, was für eine Frucht daraus entsteht, wenn Disziplin und Leidenschaft zusammenkommt. In Römer 3, Vers 24, dort spricht Paulus, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Christus Jesus. Das Evangelium, oder Paulus spricht quasi, das bricht das Evangelium runter, das Evangelium der Gnade. Das spricht er im Galaterbrief, im Römerbrief spricht er immer wieder davon. Wir sind gerettet aus Gnade. Punkt. Und ja, das möchte ich jedem von euch heute zusprechen. Wenn du dich einmal für Jesus Christus entschieden hast, dann bist du gerettet und dir ist vergeben. Aber ich glaube einfach daran, dass es, dass Glaube und gesunde Nachfolge auch etwas kosten darf. Es muss dich nichts kosten. Das ist ein Geschenk, das Jesus dir gemacht hat. Aber wenn du wirklich möchtest, ein Leben zu führen mit der Power des Heiligen Geistes an deiner Seite, ein Leben, was Veränderung hervorbringt, was dein Leben verändert, weil es verändert nur alles, wenn du auch sagst, hey, ich möchte selbst Part davon sein. Ich möchte mich verändern lassen in einem Prozess, in dem ich gemeinsam mit Gott lebe, genauso wie in einer guten Beziehung. Ich möchte dem anderen ähnlicher werden. Ich wünsche mir, dass wir einander uns annähern. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Dann kostet mich das etwas. Denn ich kann Jesus nur näher kommen, wenn ich mich mit seinem Wort auseinandersetze, wenn ich Zeit mit ihm im Gebet habe, wenn ich darauf höre, was er mir zu sagen hat. Ich habe diesen Wunsch. Und dann kostet Nachfolge auch etwas. Auch wenn wir aus Gnade gerettet sind. Das war mir wichtig, euch mitzugeben, weil die Bibel genau das auch sagt. Darf mein Glaube was kosten? Ja, er darf was kosten. Er soll was kosten. Wie jede gesunde Beziehung. Ich habe das Bild vom Feuer mitgebracht. Nicht auf der Leinwand, aber das Bild, was wir uns, glaube ich, alle gut vorstellen können. Ist Dennis Berger gerade hier? Der ist nicht hier, ne? Was braucht man für Feuer? Man braucht zwei Sachen, damit Feuer entsteht. Eigentlich drei. Das eine ist ein brennbarer Stoff, ein Material. Hier in so einem Veranstaltungsraum ist vieles nicht brennbar. So ein Holztisch ist mit Sicherheit brennbar. Wir haben Holz und wir brauchen Sauerstoff. Diese zwei Elemente brauchen wir, damit überhaupt die Grundlage da ist. Und was als drittes dazukommen muss, ist der Zündfunke, der das Feuer zum Entfachen bringt. Und für mich ist das ein wunderschönes Bild, dass unsere Nachfolge wie so ein Kaminfeuer ist. Und was ist die Komponente Sauerstoff? Es ist der Heilige Geist. Weil der Sauerstoff immer da ist, genauso wie der Heilige Geist. Er ist da. Er ist da. Er ist um uns. Er ist vor dir, er ist hinter dir, er ist über dir, er ist unter dir. Er ist Jesus in dir. Er ist der uns hilft, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Das hat uns Jesus versprochen, das hat uns die Bibel versprochen. Und der Zündfunke ist der Tag, an dem du gesagt hast, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Und das Feuer der Nachfolge hat sich entzündet. Und das Feuer der Nachfolge brennt. Der Sauerstoff ist immer da. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich euch denken, was unser Part ist. Unser Part ist nämlich das Holz. Das Brennmaterial nachzulegen. Und wessen Verantwortung ist es, dass das Feuer am Brennen bleibt? Der Sauerstoff ist da. Der Heilige Geist ist da. Es ist deine und meine Verantwortung, das Holz nachzulegen. Holz in den Kamin zu werfen, damit die Flamme entfacht, damit das Feuer der Nachfolge am Lodern bleibt und damit das Licht in uns brennt, was Jesus in uns entfacht hat. Und mein dritter ermutigender Punkt ist für euch zu sagen, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Wenn wir nämlich die Glocke nehmen, die Glocke, die Menschen damals, es waren ja nicht alle bei der Speisung der 5000, aber dass einige Menschen gesagt haben, Jesus, ich folge dir ab jetzt nicht mehr nach. Die haben die Kamintür zugemacht und haben den Sauerstoff abgestellt. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Kolosser 2, Vers 7 steht, seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Steh fest im Glauben. Ich wünsche mir das für mich und für dich. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Und Johannes 15, Vers 26, wenn der Helfer kommen wird, der Helfer ist gekommen, sein Geist, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Der Heilige Geist ist unsere Grundlage für gute, gesunde und lebensverändernde Jüngerschaft. Er ist der Sauerstoff. Und ich möchte heute Morgen, wenn du mit irgendwas gehst, dann geh mit dem Gedanken, dass du dir gleich virtuelles Holzscheit nimmst und in den Kamin deines Glaubens, deiner Jüngerschaft reinwirfst und sagst, ich wünsche mir, dass das Feuer wieder neu brennt, neu wieder brennt. Und dass wir nicht an den Punkt kommen, wo wir uns fragen, was ändert sich für mich, wenn ich mein Leben Jesus gebe? Oder dass du darauf die Frage, die Antwort geben kannst, es ändert sich alles. Es ändert sich alles. Lasst uns das Bewusstsein haben, dass der Teufel uns die Euphorie nehmen möchte. Dieser erste Punkt, den ich hatte, identifiziere die Konkurrenz. Nimm das mit in diese Woche und geh mal auf die Suche zu schauen, wo ist Konkurrenz, die mir meine Zeit mit Jesus rauben will? Wo ist etwas, was mich dazu führen möchte, dass ich wegkomme von Jesus, von der Nachfolge zu ihm, von dem Zeuge sein für ihn? Lasst uns unsere Leidenschaft wieder entfachen und Disziplinen und Rituale in unserem Leben installieren, die uns einfach helfen sollen, nicht aus einer Religiosität heraus, aber die uns helfen, dem Jesus nachzufolgen, ihn zu bezeugen und das Feuer wieder entfachen zu lassen. Ja, und einfach abschließend nochmal dieser Gedanke, leg Holz nach. Leg Holz nach in deiner leidenschaftlichen Nachfolge, wenn du das möchtest. Und genauso wie letzte Woche 17 Menschen gesagt haben, yes, ich habe mein Feuer entzündet, möchte ich auch euch heute Morgen fragen hier in die Runde, möchtest du vielleicht dein Feuer wieder neu entzünden? Dann lade ich euch ein, also nicht, lass uns alle ein aufstehen zusammen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ja, ich habe genau diese Fragestellung schon erlebt, dass ich mich irgendwann mal für Jesus entschieden habe, aber ich habe echt das Gefühl, eigentlich bin ich wieder wie davor. Dann möchte ich dir nochmal auch zusprechen, leidenschaftlich Nachfolge ist immer möglich. Immer möglich. Der Heilige Geist ist da. Die Tür ist auf. Jesus reicht dir deine Hand. Dann darfst du heute Morgen nochmal neu entscheiden. Ja, ich möchte Kaminholz nachlegen, damit das Feuer meiner leidenschaftlichen Nachfolge brennt. Und lass uns einfach die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen, weil es einfach ein persönlicher und intimer Moment ist, der nur dich und Jesus was angeht, wenn du das für dich entscheiden möchtest, dann öffne deine Hand oder symbolisiere das durch irgendwas. Und ich möchte für dich beten. Jesus, ich gebe dir all die Menschen, die jetzt in ihrem Herzen zu dir kommen und sagen, boah, ich will wieder leidenschaftlich glauben. Ich will wieder leidenschaftlich nachfolgen. Ich möchte, dass du nicht nur sonntags jemand Jesus bist, sondern 24/7, meine ganze Woche lang. Dann bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass dein Sauerstoff jetzt in diesem Moment nochmal selbstentzündenden Effekt hat. Und dass das Feuer wieder anfängt zu flammen und anfängt zu lodern. Und ich spreche deinen Schutz aus, dass der Teufel seine Strategien nicht durchsetzen kann in unserem Alltag, uns abzulenken von der Zeit mit dir, uns abzulenken, dir nachzufolgen, Jesus. Und für andere, die vielleicht in diesem Raum sind, wir haben die Symbole, die wir schon seit einigen Wochen euch sonntags zeigen. Vielleicht können wir die nochmal an den Screen machen, genau. Wir haben das Herz von Jesus und ich hoffe, dass es ein Stück weit rübergekommen ist, dass das, was letzte Woche an Ostern passiert ist, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir passiert ist. Das ist die Grundlage von allem. Gott liebt dich. Aber wir sind getrennt durch die Sünde dieser Erde. Durch das, was Adam und Eva damals im Garten Eden verbockt haben. Dieses Erbe tragen wir. Wir sind getrennt von Gott. Aber durch das Wunder von Ostern, durch das Kreuz, dürfen wir überhaupt in Jüngerschaft kommen. Überhaupt in Gemeinschaft mit Jesus leben. Und vielleicht hast du noch nie diese eine erste Entscheidung in deinem Leben getroffen, aber möchtest, dass du es heute Morgen festmachen. Sagen, ich möchte, dass sich alles ändert, denn es wird sich alles ändern für dich. Dann darfst du Ja zu diesem Jesus sagen. Und lass uns weiter nochmal die Augen geschlossen halten. Wenn du heute Morgen sagst, ich möchte dieses Feuer zum ersten Mal entzünden lassen. Ich möchte ein Leben mit Jesus Christus leben, der für mich und meine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist. dann sag es deinem Gott. Und ich möchte jetzt für dich beten und du darfst es in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und meine Sünden reingewaschen hast. Und ich möchte dir mein Leben lang nachfolgen. Danke dafür, dass du das für mich getan hast. Danke, dass du mich liebst. Amen.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.